Kass, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo und herzlich willkommen im einzigen Podcast aus und für Castrop-Rauxel. Ich heiße Tobias Weckenbrock und nehme euch mit in die Welt der Nachrichten aus unserer Stadt. Und zwar am 4. Oktober 2024. Wir hatten Anfang der Woche ziemlich prominenten Besuch bei uns in der Stadt, und zwar aus Berlin, wenn auch nur für eine halbe Stunde. Darüber rede ich aber gleich mit meinem Kollegen Luca Füllgraf. Außerdem sprechen wir über eines der größten Wohnungsunternehmen in Castrop-Rauxel. Das hat nämlich seinen Mietern ein Angebot unterbreitet. Eigentlich ein nettes, aber für manch einen Bewohner ein Grund zu großer Sorge. Über Gewalt im Fußball werden wir uns in dieser knappen halben Stunde auch noch unterhalten. Vorher möchte ich aber einen kurzen Werbeblock in eigener Sache einschieben. Wir haben ja in dieser Woche erst eine Spezialausgabe veröffentlicht, in der ich mich mit dem Polizisten Norbert Sperling über Gewalt mit Messern unterhalten konnte. Die Zeit, die wir uns für diesen Podcast nehmen und auch für die Spezialfolgen und alles andere, die haben wir nur, weil viele von euch uns mit einem Abo unterstützen. Das könnt ihr auf unserem Hauptkanal tun, nämlich dem Nachrichtenportal ruhrnachrichten.de. Wir würden uns freuen, wenn auch du dir das mal anschaust. Wir veröffentlichen da rund um die Uhr harte Nachrichten und Unterhaltsames, Rührendes und Servicehinweise, die dein Leben in Castrop-Rauxel leichter machen. Das meiste erscheint unter dem Logo von RN Plus, das heißt also hinter einer Bezahlschranke. Registriere ich doch auch mal für RN Plus. Das kostet 1 Euro und dann bist du 4 Wochen lang mittendrin. Wir würden uns total freuen, wenn du das mal ausprobierst. Jetzt aber zurück zum Podcast. Und darin gibt es, wie ihr das kennt, zuerst die Kurznachrichten. TikTok. Levi Penell ist ein TikToker mit einer ziemlich großen Fanbase. Er hat rund 450.000 Follower auf dem Portal und erreicht ganz viele von denen mit seinen Kurzvideos. Im letzten hat er über Castrop-Rauxel gesprochen. Er meinte, er wollte eine Plakatkampagne starten mit dem Inhalt: Castrop-Rauxel ist die schönste Stadt der Welt. Aber nachdem er die Plakate dann online designt und bestellt hatte, habe ihm der Dienstleister die Kampagne nicht genehmigt. Ob das stimmt, wissen wir nicht und auch nicht, ob er nun am Sonntag nach Castrop-Rauxel kommt. Bürgermeister Cravagna hat ihn nämlich mit einer Antwort auf sein Video bei Instagram dazu eingeladen. Und Levi hat geschrieben, am 6.10. kommt er vorbei. Wir werden das dann am Wochenende mal für euch beobachten. Weihnachtsdorf. Bis zum Advent sind es ja noch knapp 2 Monate, aber jetzt steht fest, der wird auch in der Altstadt von Castrop wieder gefeiert. Rund um den Reiterbrunnen baut Schausteller und Gastronomenfamilie Philipp aus Becklem wieder ein Weihnachtsdorf auf. Das Stadtmarketing ist auch mit dabei. Es gibt über mehrere Wochen Bühnenprogramm, also Comedy oder Musik. Der Eintritt ist frei und übrigens 7 Cent ist natürlich auch mit von der Partie. Start ist am 15. November, Ende nach dem Silvester-Frühshoppen. Bissig. Im Kaufland in Castrop ist am Dienstag ein Mitarbeiter von einem Kunden in den Unterarm gebissen worden. Der Täter soll im Geschäft randaliert haben, erzählte uns die Polizei hinterher. Daraufhin habe der 30-jährige Verkäufer den Mann dann nach draußen geschickt. Das wollte der 35-jährige aber wohl nicht mit sich machen lassen. Ende vom Lied, nach seinem Biss musste der Mitarbeiter mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter erhielt einen Platzverweis von der Polizei und muss sich jetzt wohl in ein paar Monaten vor Gericht verantworten. Und damit sind wir bei den 3 vielleicht wichtigsten Themen dieser Woche. Dafür begrüße ich jetzt Luca bei mir im Studio. Moin Luca.
Moin Tobi.
Du warst ja im Februar bei ziemlich öseligem Wetter einer der allerersten Menschen, also abgesehen von so ein paar Bauarbeitern, die über den Sprung über die Emscher gegangen sind. Das ist ja diese gigantische Brücke in Henrichenburg, die ist 412 Meter lang, überspannt also da den Rhein-Herne-Kanal und die Emscher und ist in dieser Woche eröffnet worden. Aber du warst, wie gesagt, schon Monate vorher da. Sag mal, kannst du dich erinnern, wie war das eigentlich für dich?
Klar, also ich war da, wie gesagt, bei schlechtem Wetter. Das war, glaube ich, vielen, die dort vor Ort waren, irgendwie sehr in Erinnerung. Aber es waren eben auch viele Leute vor Ort, denn das Interesse war riesig. Es gab zwei Gruppen, die sich das Ganze mal angucken konnten. Man musste sich vorher bewerben. Wir durften natürlich auch dabei sein. Und diese beiden Gruppen waren total schnell ausgebucht. Und die Menschen, die ich dort getroffen habe, die waren auch alle super interessiert, haben total viel Fragen gestellt, sind gern darüber gelaufen.
Da gab es aber noch so zum Teil Absperrungen oder da waren noch so Gerüste aufgebaut und so Teile der Brücke verkleidet irgendwie, ne?
Genau, also wir konnten auch nicht ganz rüber auf die andere Seite, sondern sind einmal oben bis zur Mitte gegangen und dann wieder umgedreht. Und genau, es gab noch so ein paar Sachen, die noch gefehlt haben. Ich glaube, diese Handläufe und die Lichter waren noch nicht da, die wir mittlerweile auch schon sehr schön gesehen haben.
Ja, genau. Das war ja jetzt der Knaller, glaube ich, so am Sonntagabend, eigentlich als Pre-Opening, ne? Da ist tatsächlich der Fotograf der Emscher Genossenschaft mit einer Drohne geflogen und es war sowieso so ein richtig stimmungsvolles Licht. Die Sonne, Untergang, dann so Wolken und da spiegelte sich so das Licht so sehr golden am Himmel, das war echt total romantisch. Und jetzt der Knaller, echt zu dem Zeitpunkt, als das so schön war, ist er mit der Drohne drüber geflogen über diese neue Brücke und die war komplett illuminiert. Also da war richtig Festtagsbeleuchtung und das sah gigantisch aus. Wir haben das Bild dann auch am Montag beziehungsweise im Netz veröffentlicht und am Dienstag dann in der Zeitung als Titelbild, was wir jetzt auch nicht alle Tage machen, also ein Titelbild aus Castrop-Rauxel. Das sah schon cool aus. Und generell, ich meine, jetzt ist die Brücke ja für alle eröffnet.
Genau, du warst ja da. Wir können jetzt einfach vielleicht einmal die Rollen wechseln. Jetzt bist du der interviewt wird. Du warst am Montag da, genau. Wie war es? Das Wetter war ja wieder nicht besonders.
Ja, das passt perfekt. Es war wieder so össelig und irgendwie passt es so ein bisschen zur Farbe der Brücke. Wir haben einen Leserbrief bekommen, die ist ja grau und der Leser meint, also warum hat man die denn bloß grau gemacht? So ein tolles Bauwerk, aber grau in grau, das hatten wir doch Jahrzehnte im Ruhrgebiet. Naja, genau, ich war Montag da, es hat wieder geregnet und da war ein großes, ich sag mal, Honoratiorenaufkommen. Also so ungefähr 100 geladene Gäste, darunter Bürgermeister aus Castrop-Rauxel natürlich, aber auch aus Recklinghausen, weil sie verbindet ja letztlich den Ortsteil Henrichenburg mit dem Recklinghäuser Stadtteil Suderwich und dem Emscherland. Darum Herr Tesche, Herr Krawanja, dann der Oberbürgermeister der Stadt Herne, weil der auch in der Emscher Genossenschaft im Aufsichtsrat tätig ist. Natürlich Vertreter der Emscher Genossenschaft, die Chefingenieurin Simone Kern, die sich um dieses ganze Bauwerk projektiv gekümmert hat bei der Emscher Genossenschaft und Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
Also großer Bahnhof, wie ich letztens von unserem Kollegen Uwe von Schirp gelernt habe, diese Redewendung.
Ja.
Dann sind sie über die Brücke gefahren in Teilen, habe ich gesehen auf Bildern.
Oh, ich habe noch Landrat Bodo Klimpel vergessen. Der saß auf einem so einem Catcar, in der Tat. Das waren Elektro-Catcars, so vierrädrige Dinger. Kennt man vielleicht so von weiß ich nicht, Borkum-Urlauben früher oder so, wo an der Promenade dann aus diesem Fahrradverleih immer diese Catcars fahren. Die waren allerdings elektrifiziert, das heißt, es war jetzt für die Herrschaften gar nicht so sehr anstrengend, wobei tatsächlich auch einige ins Schwitzen gekommen seien, hieß es. Und oben auf der Brücke standen dann zwei Hostessen, sag ich mal in Anführungsstrichen, zwei junge Männer, die für die Emscher Genossenschaft da so ein Bändchen hingehalten haben. Das haben sie dann durchfahren. Aber da war Frau Geiwitz noch nicht da, die hat sich nämlich wohl 45 bis 50 Minuten verspätet.
Und was sagt denn Frau Geiwitz jetzt zu dieser Brücke? Sie ist ja die Einzige, die jetzt nicht direkt von hier kommt.
Genau, sie war da, weil es mit 8 Millionen Euro gefördert wurde, dieses Bauwerk, und sich im Prinzip auch als architektonisches Meisterwerk in so eine Förderprojektgruppe einreiht von nationaler Tragweite. Das sind so Bauwerke, die ganz besonders wichtig seien. Und es hieß auch im Vorfeld, dass dieser Termin Frau Geiwitz besonders wichtig sei, eben um zu dokumentieren, dass der Bund sich für unsere Region hier im Ruhrgebiet interessiert und auch anerkennt mit den Fördergeldern, die zugeschossen werden, was hier geleistet worden ist jetzt in den letzten, ich sag mal, vielleicht 30, 40 Jahren in Sachen Strukturwandel. Und dafür soll ja letztlich am Ende die ganze Emscher irgendwie stehen. Früher der schwatte Fluss, der stinkige Fluss, wo alle Industrieabwässer und auch die Abwässer der Häuser hier eingeleitet wurden. Und heute die blaue Emscher, die wieder fröhlich durch die Natur mäandert, also sich so schlängelt und dann auch besondere Bauwerke, besondere Rad- und Fußwege hat. Also wo man einfach inzwischen, naja, eher Tourismus mit anlocken möchte. Und eben auch mit diesem Bauwerk. Also sie fand es richtig cool, obwohl sie gar nicht viel Zeit hatte, hat sie eine Rede vom Blatt abgelesen. die jetzt auch nicht besonders in Erinnerung geblieben ist, muss ich ganz offen sagen. Aber trotzdem ist es ja irgendwie auch eine Anerkennung, dass da jemand aus Berlin kommt und zusammen mit den Bürgermeistern vor Ort das Ding hier einweiht.
Und sie kommt ja aus Berlin, hat aber auch betont, dass es eben wichtig ist, dass das Geld nicht nur in Berlin bleibt, sondern eben über das ganze Land verteilt und hier auch in Kastrop-Rauxel landet.
Es gab so viel Kritik schon an diesem Bau. Das über die ganzen Jahre, ich meine, der hat sich auch ein bisschen verzögert, die Baupreise sind im Zuge der Maßnahme dann gestiegen, weil eben Baukostensteigerungen generell ja ein Thema waren durch die Krisen. So, und da sagt auch Bürgermeister Reiko Krawanja, seid doch froh, dass wir diese 8 Millionen hier nach Kastrop-Rauxel bekommen haben. Sonst wären sie, er hat jetzt beispielhaft nach Brandenburg oder wahllos Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern genannt, sonst wäre da irgendwas gebaut worden. Wir hätten mit diesem Geld nicht Schlaglöcher reparieren können. Wir hätten mit diesem Geld keinen Radweg entlang sanieren können oder irgendwas oder Schulen ausbessern können. Entweder wir hätten uns mit diesem Bauwerk um diesen Fördertopf beworben oder die Kohle wäre woanders hingegangen. Und das ist so ein, finde ich, auch schlagendes Argument. Da kann man sagen, ja, gut, dass wir uns darum beworben haben, dass die Leute eben demnächst vielleicht für die tollen Fotos von diesem gigantischen Bauwerk nach Kastrop-Rauxel kommen und eben nicht an die Mecklenburgische Seenplatte oder so, wo es sicher auch schön ist.
Und genau deshalb muss es halt auch eine Brücke sein, die ein bisschen spektakulärer ist und nicht einfach nur eine Fahrradbrücke, die da eben drüber geht, sondern halt mit
diesem Schwung. Das ist sie ja wirklich, ey. Das ist wirklich ein richtig cooles Bauwerk und über 100 Meter, also ein Teil der Brücke hat über 100 Meter, der freischwebend ist. Und das ist natürlich für die Konstruktion und die Bauweise dieser Brücke, da muss man dann irgendwelche statischen Sondermerkmale mit einplanen. Und dieser Pylon, so heißt dieses Ding, das so rausragt, der hat ja zwei so Seitenarme, die dann die Brücke tragen. Der ist über 12 Meter hoch, glaube ich, und so ein bisschen schräg aufgestellt. Also man sieht wirklich so ein bisschen dieses Zusammenwirken der Kräfte, dieses physikalische, wirklich architektonische, naja, Meisterwerk ist schon ein bisschen hochgegriffen, aber ich find's richtig gelungen. Es sieht richtig geil aus. Und wenn dann auch noch diese Lichter leuchten, der ganze Handlauf ist mit einer LED-Kette illuminiert. Und
der bleibt ja, glaube ich, auch immer beleuchtet.
Ja, oder? Ja, außer ganz tief nachts macht man, glaube ich, die Beleuchtung aus, aber ansonsten soll das an sein, immer. Und dann gibt es eben noch diesen angestrahlten Pylon, das macht man aber dann nur zu besonderen Anlässen an, das Licht. Insofern, ich finde die Brücke gut, sie verbindet, sie ist jetzt natürlich nicht nur nutzwertig, sondern irgendwie einfach auch schön, kostete unterm Strich 12,8 Millionen Euro, ganz schön viel Geld, muss man wirklich sagen, aber auch mir, da hat Krawanja mich wirklich mit dem Argument gepackt, auch mir ist es lieber, das Geld ist hier, als dass es woanders investiert wird.
Und auf jeden Fall besser eine schöne Brücke als eine hässliche, in einer Stadt, wo wir uns ja immer mal wieder den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass es hier nicht immer so besonders schön ist.
Genau, ich glaube jetzt Martin Oldengott, der sich diese Brücke einst mal ausgedacht hat, zusammen mit dem Emscherland, mit dem Park und mit allem, hat er mal so ein Konzept entwickelt, der war früher städtischer Mitarbeiter im Rathaus und hat diese Vision über Jahre, Jahrzehnte vorangetrieben letztlich und hat vielleicht auch am Anfang gar nicht dran geglaubt, dass das jemals Wirklichkeit wird, aber da hat er wirklich einen guten Gedanken gehabt und das Ding ist jetzt im Prinzip genauso, architektonisch vielleicht nicht, aber im Prinzip genauso verwirklicht worden. Es gibt ein Wohnbaugebiet in der Nähe, es gibt einen großen Natur- und Wassererlebnispark, sogar einen Weinberg, also wirklich Dinge, an die man früher einfach nicht hätte glauben können. Ob da jetzt Scharen und Scharen von Touristen kommen, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, da werden viele, viele Leute Fotos machen auf und an dieser Brücke. Und auch diese Fotos werden natürlich durch die Welt und durch Deutschland getragen. Und dann am Ende wird es heißen, das Ruhrgebiet, das ist ja gar nicht schäbig, das ist ja gar nicht dreckig und man traut sich nicht zu atmen. Da ist es grün, da kann man gut Radfahren, da kann man es gut aushalten. Also ich glaube, das funktioniert.
Bürgermeister Krawanja hat ja gesagt, wenn ihm vor 20 Jahren mal jemand gesagt hätte, dass man Kastrop-Rauxel und Tourismus in einem Satz sagen würde, hätte er gelacht. Und heute ist es Wirklichkeit.
Ja, wahrscheinlich schon so ein bisschen. Zweites Thema, Luca. Wir wollen uns auch um die Menschen kümmern, die nicht nur hierher kommen für einen Tag, um diese Brücke zu betrachten, sondern auch um die Menschen, die hier wohnen. Du hast dich in dieser Woche mit einem der größten Vermieter in Kastrop-Rauxel thematisch auseinandergesetzt. Das ist die Firma Viva West. Die hat, wenn ich richtig weiß, so ungefähr 1500, 1400 Wohnungen in Castrop-Rauxel.
Genau, eine ganze Menge.
Wie kam es dazu, dass wir uns mit dem Thema Viva West beschäftigt haben?
Wir haben ja, da können wir vielleicht an dieser Stelle auch mal ein bisschen Werbung für machen, einen anonymen Briefkasten, wo sich jeder dran wenden kann und muss nicht mal seinen Namen da lassen, wenn er uns irgendwie auf irgendwas hinweisen möchte. Unter anderem auf Missstände. Und dann haben sich Mieter von Viva West bei uns gemeldet, die gesagt haben, Viva West bietet gerade uns in einem Brief an, unsere Immobilien oder unsere Häuser, Viva West hat am Ende gesagt, es ging nur um Häuser, nicht um Wohnungen, selber zu kaufen von Viva West.
Also ich wohne in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und der Vermieter bietet mir an, dass ich das Haus kaufen soll.
Genau.
Ach krass.
Oder, wenn du es nicht machst, das steht leider auch in dem Brief, das gehört soweit dazu, könnte es auch sein, dass sie es Dritten anbieten. Also Viva West möchte diese Wohnungen oder diese Häuser, schon wieder falsch, definitiv verkaufen. Und wenn du das als Mieter nicht kaufst, dann geht's wohl an Dritte.
Aber ich meine, viele Menschen sind ja nicht umsonst Mieter, weil sie vielleicht jetzt kein Kapital haben, um sich ein Haus kaufen zu können. Was, weißt du, was so ein Haus kostet? Oder war das?
Wir haben nie direkt über Zahlen gesprochen. Den Mietern blieb ein Monat Zeit. Die hatten sie, um zu überlegen, ob das für sie in Betracht kommt. Jemand, von der dort Mieter ist, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, für ihn käme das zum Beispiel überhaupt nicht in Frage. Er hätte gerade nicht dieses Geld und er, selbst wenn er es hätte, würde er wahrscheinlich nicht das für ein Haus ausgeben wollen. Und außerdem wäre er auch kurz vor der Rente, würde das also gar nicht mehr finanziert bekommen. Das heißt, er... Ja, ihm bleibt jetzt nichts anderes über, als darauf zu hoffen, dass dieser Dritte, dass er gut mit dem zurechtkommt, falls sie das kaufen sollten.
Wie ist er denn sonst so mit Viva West zurechtgekommen? Wir hören ja oft so von großen Immobilienfirmen, die kümmern sich nicht. Wenn man sich meldet, kommt keine Rückmeldung. Wenn man Probleme hat mit der Heizung, mit Strom, mit Wasser oder sonst was. Wie ist das bei Viva West?
Da war jetzt der Mann, mit dem ich gesprochen habe, super zufrieden. Er sagte, wann immer er mal ein Problem hatte, gab es schnelle Lösungen, Viva West hätte jemanden geschickt, es wäre auch nicht teuer gewesen, er hätte auch nicht alle Nasen lang irgendwie eine Mieterhöhung bekommen, deswegen genau vor sowas hat er halt Angst. Also dass jetzt ein großes Wohnungsbauunternehmen, noch größeres kommt möglicherweise, wo das dann alles ein bisschen schwieriger ist in der Kommunikation.
Was hat das Unternehmen dir denn dazu gesagt? Wir gehen ja solchen Vorwürfen oder Hinweisen dann nach und fragen alle Seiten, sofern das geht.
Sie haben ja auf jeden Fall bestätigt, dass diese Briefe rausgegangen sind. Wir wissen leider nicht genau, wie viele. Allerdings, sie haben mir natürlich gesagt, es ist was Positives, was sie dort vorhaben. Sie möchten das den Mietern anbieten, was ja tatsächlich gut ist, wenn sie es den Mietern anbieten, wie ich finde. Sie wollen den Menschen ermöglichen, selbst... Immobilien zu erwerben.
Aber was ist denn der Hintergrund? Warum wollen sie denn verkaufen? Ist dir das auch erklärt worden?
Es gab Vermutungen und was sie mir erklärt haben ist, dass es vor allem um Häuser geht, die zwischen 1920 und 1950 gebaut wurden. Also wie die Mieter sagten, richtig alte Zechenhäuser und an denen müsste wahrscheinlich bald was gemacht werden, ist so ein bisschen die Vermutung. Und ob das Viva West möchte, dahinter haben die Mieter zumindest mal ein Fragezeichen gesetzt.
Okay, also entweder investieren oder abstoßen, würde man jetzt auf dem Finanzmarkt sagen. Dann ist ja wahrscheinlich die Entscheidung jetzt in eine Richtung gefallen. Kannst du eine Prognose abgeben oder vielleicht auch nicht, was jetzt am Ende dann mit den Häusern passiert oder wie viele Mieter in der Lage sind oder auch bereit, da was zu kaufen?
Also die Resonanz sei gut, sagt Viva West, wobei das ja... sehr unkonkret ist. Deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viele Menschen dem nachgekommen sind. Wir haben jetzt, nachdem wir den Text veröffentlicht haben, wurde wohl nochmal wieder ein Stein ins Rollen gebracht, wie das ja manchmal so ist, wenn wir irgendwie was schreiben. Und es haben sich noch Mieter gemeldet bei uns aus Oberkastrop. Die sagten, bei denen hätte es auch sowas schon mal gegeben in der Vergangenheit. Da lief es ähnlich. Und da wäre man jetzt mit dem Nachfolger gerade nicht besonders zufrieden, weil Viva West sagt natürlich auch, wir versuchen natürlich für unsere Mieter das Beste, aber wenn wir dann einmal nicht mehr der Vermieter sind, dann sind wir halt auch nicht mehr zuständig.
Okay, also am Ende vielleicht auch ein bisschen ein Stehlen dann aus der Verantwortung, gerade bei Gebäuden, wo Investitionsbedarf herrscht, hoffen wir möglicherweise einfach mal das Beste und du wirst es weiter verfolgen. Vielleicht melden sich auch noch weitere Mieter, die mit uns darüber sprechen wollen. Das gilt geht jetzt an alle. Wer Interesse hat, mit uns nochmal ein bisschen vertiefter über dieses Thema zu sprechen, weil er selbst Informationen hat, der kann sich einfach per E-Mail am besten bei uns melden. Das geht mit dieser E-Mail-Adresse am besten podcast@ronachrichten.de, podcast@ronachrichten.de. Da erreicht man konkret uns, wenn wir über Themen im Podcast gesprochen haben. Ich sage dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank und wir bleiben an dem Thema dran. Danke, Luca.
Bis dann.
Jo, ciao. Fliegender Wechsel an dieser Stelle. Luca ist weg. Jetzt steht bei mir im Studio Lars Biermann. Ich wechsle dich ein. Moin, Lars.
Ja, guten Tag.
Du bist ja bei uns der Mann für den Sport. Alles, was hier im Sport in Castrop-Rauxel passiert, das bekommst du mit und schreibst es für meistens auch auf oder kommentierst es im Livestream. Das gibt's ja auch alles. Diese Woche haben wir nicht so ein ganz schönes Thema aus dem Amateurfußball mitgebracht. Es geht um Gewalt. Erzähl, was ist der Anlass?
Ja, genau. Es war schon ein bisschen länger her, Anfang September. Kam es in der Kreisliga C2 in zwei verschiedenen Spielen zu Vorfällen, wo Spieler im Nachgang sehr lange gesperrt wurden, weil ja es kam zu Gewalt auf dem Fußballplatz, es wurde dem Gegenspieler in den Bauch getreten, es wurde versucht zu schlagen, okay, ins Gesicht, es wurde gewürgt und diese Spieler wurden jetzt für mehrere Spiele gesperrt.
Was heißt mehrere?
Im Fall von in den Bauch getreten, das war in der Kreisliga C2, ein Spieler vom FC Herne 57-2, die haben gespielt gegen die Spielgemeinschaft Arminia EK Viktoria Habinghorst 3 und da wurde ja der Spieler im Nachgang dann für 10 Spiele jetzt gesperrt, okay, vom Sportgericht.
Und findest du das angemessen, so eine Sperre? Ist das zu viel, zu wenig? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, es ist es muss eigentlich sein, dass solche Vorfälle Konsequenzen haben. Ich habe da mit dem Staffelleiter Markus Häbel drüber gesprochen, der ist ja auch Polizist. Und der war schockiert. Also er sagte, die Qualität von diesen Gewaltvorfällen nimmt in den letzten Jahren immer wieder zu. Damit meinte er, dass halt diese Übergriffe heftiger werden. Mhm. Er sagte, in den Bauch treten, das ist ja eine Straftat. Und deswegen konnte er diese Strafe auch nicht verhängen. Er kann maximal 4 Spiele aussprechen, hat das deswegen, weil ihm das nicht genug war, an Sportgericht weitergegeben. Das hat halt für 10 Spiele entschieden.
Das heißt also, du sagtest gerade strafrechtlich relevant, die geschädigten Spieler können auch natürlich Strafanzeige erstatten bei der Polizei und so. Geschieht das in solchen Fällen?
Könnten sie, in diesem Fall ist glaube ich nicht passiert, zumindest hat Markus Häbel da nichts angemerkt, aber klar, wenn man angegriffen wird, kann man das tun, ja.
Ob das am Rand des Sportplatzes oder eben auf dem Platz passiert, ist deine Einschätzung dieselbe, also du bist ja auch jede Woche am Platz, irgendwo erlebst du es auch immer mehr, dass es Übergriffe, Gewalt gibt?
Ja, es ist halt schwierig. Ich habe es jetzt bisher in dieser Saison noch nicht erlebt. Meist mit Reportern vor Ort sind wir natürlich im überkreislichen Fußball und da sieht man, da benehmen sich die Leute schon mal nochmal einen Tacken besser. Mhm. Das waren jetzt auch wirklich zwei Vorfälle aus der Kreisliga C, also die unterste Spielklasse, die wir im Fußballkreis haben. Und man hört es in den letzten Jahren halt immer wieder. Gerade auch in Dortmund passiert sowas häufiger. Da sind Spiele abgebrochen worden in dieser Saison schon. Das hatten wir bis jetzt zum Glück noch nicht.
Es ist so ein bisschen verrückt, ne? Weil letztlich, worum geht's? Es soll doch Spaß machen. Die sollen am Wochenende kicken und Tore schießen oder eben auch nicht. Aber am Ende ist egal, wer die 3 Punkte mitnimmt, oder?
Ja, Fußball ist halt Emotion. Ich glaube, das weißt du genauso wie ich. Wir sind große Fans. Aber ja, dass es da zu Gewalt kommen muss, ist völlig drüber. Das sind, wie hat Markus Häbel gesagt, fußballfremde Straftaten teilweise, die da passieren. Und das hat mit Fußball nichts zu tun. Also wenn man den Gegner heftig fault, ist es nochmal was anderes, als wenn der schon auf dem Boden liegt und man ihn tritt.
Hoffen wir, dass die Strafen entsprechend auch als Denkzettel wirken. In diesem Sinne sage ich schönen Dank und wünsche dir ein straffreies Wochenende.
Ja, danke dir. Ciao. So.
Und damit zu unserem letzten Block, den Veranstaltungen an diesem Wochenende. Los geht es da schon am heutigen Abend, also am Freitagabend, mit einem Konzert im Brauhaus Rütershof. Nachdem Mittwochabend schon 7 Cent dort in die Seiten gehauen haben, heißt es Freitagabend Bühne frei für Harter Hans und die Becks Beer Boys. Der Eintritt zu diesem Doppelkonzert an der Schillerstraße ist frei. Es wird rockig, das können wir euch schon versprechen. Los geht es um 19.30 Uhr. Samstag ist an selber Stelle Oktoberfest. Es gibt noch Eintrittskarten für 7 Euro an der Abendkasse. Wer am Grillbuffet mitessen möchte, der zahlt 20 zusätzliche Euro. Im Biergarten gibt es eine Massbierstation. Auch hier eure Adresse, Schillerstraße 33. Uzapft ist am Samstag um 17 Uhr. Sonntag ist Herbstfest und Trödelmarkt auf der Lange Straße in Habinghorst. Dort gibt es dann ganz viel zu sehen, zu kaufen, zu essen und zu trinken. Teil des Festes ist auch eine Kleidertauschparty. Gut erhaltene Kleidungsstücke, die man nicht mehr tragen möchte, kann man mitbringen und bei den CDU-Frauen, die das Ganze da organisieren, abgeben. Dann hat man freie Auswahl bei der Kleidung der anderen. Die Kleidertauschaktion läuft von 11 bis 16 Uhr, ist aber nur Teil des ganzen Erntedankfestes. Der Trödelmarkt läuft von 11 bis 17 Uhr und obwohl Sonntag ist, haben auch die Geschäfte geöffnet, von 13 bis 18 Uhr. Damit schicken wir euch in ein hoffentlich schönes Herbstwochenende. Genießt die freien Tage, wenn ihr denn überhaupt frei habt, so wie ich, und kommt gut in die neue Woche. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin bleibt ihr up to date auf ruhrnachrichten.de/castrop. Alles Gute und Glück auf!